Es ist sozusagen ein bisschen Tradition, dass ich am Anfang unseren Referenten immer drei Fragen stelle. Und die erste Frage wäre, Sie arbeiten ja als therapeutische Seelsorgerin und als psychologische Beraterin. Machen Sie das schon immer? Wie sind Sie dazu gekommen? Oder haben Sie vielleicht schon mal was ganz anderes vorher gemacht?
Es sind ja schon drei Fragen. Ach, also bin ich ja dann fertig. Also tatsächlich ist mein Grundberuf vor vielen, gefühlt 1000 Jahren, habe ich mal Krankenschwester gelernt. Und um das Kennenlernen meines Mannes herum ist aber dann in meinem Leben sehr viel aufgebrochen, traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, und ich habe viele Jahre gebraucht, um diese zu verarbeiten. Konnte in der Zeit auch nicht arbeiten und war dann zu Hause, und dort stellte sich schon immer die Frage, wozu hat Gott es in meinem Leben zugelassen? Und irgendwann war dann deutlich, als ich das unter den Füßen hatte, sage ich immer, in mein Leben integriert habe, dass Gott mich auf diesen Platz ein Stück hinsteuert mit dem, was ich selber erlebt habe, anderen Menschen auch für sie da zu sein. Und ich habe dann vor 20 Jahren nochmal eine Ausbildung gemacht zu diesem Beruf, therapeutische Seelsorgerin, psychologische Beraterin.
Respekt, vielen Dank. Und jetzt, welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen oder welchen Film geguckt?
Ja, das ist die Stelle, wo ich in unserer Ausbildung, also ich bilde inzwischen auch Seelsorger aus, immer die Katze aus dem Sack lasse und sage, was ich eigentlich so lese. Und das sind Kriminalromane. Es gibt hier mindestens eine, die bei mir auch Ausbildung macht, die lächelt jetzt gerade in sich rein, weil die das schon weiß und kennt. Und ich lese aber auch Kriminalromane immer wieder. Das ist wie so ein Nachhausekommen. Also ich lese das Buch mehrmals und im Moment habe ich gerade wieder Nele Neuhaus, Böser Wolf am Wickel. Ganz unfromm.
Aber deshalb ist es ja so interessant, danach zu fragen.
Genau. Genau.
Und jetzt noch so eine, naja, etwas vielleicht schwierigere Frage. Sie haben ja so viel mit Menschen zu tun und hören mit Sicherheit auch so viele Probleme, die die Menschen mit sich rumschleppen. Wie schaffen Sie es denn, Abstand zu gewinnen? Wie gibt es irgendeine eine Möglichkeit abzuschalten? Wie erholen Sie sich? Wie schöpfen Sie selber Kraft für diese Arbeit, wo man ja so viel Kraft braucht?
Ja, also das ist ja schon mal ein Thema für sich, Selbstfürsorge. Das ist zum einen, dass ich nur ein bestimmtes Maß an Arbeit mir schon mal vornehme, also dass ich auch weiß, ich brauche Zeiten zum Ausspannen, und dann lese ich Kriminalromane oder gucke Krimis. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist Puzzeln. Das ist nämlich Ordnung schaffen. Wir werden heute drüber noch was hören, was das mit mir zu tun hat. Aber wenn ich anfange zu puzzeln, dann mache ich 3 Tage nichts anderes. Von daher mache ich das echt selten. Und ansonsten Krimi lesen oder Krimi schauen. Ja.
Na, vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns sehr auf den Vortrag.
Danke. Ja, ich hoffe, es sind jetzt nicht abgeschreckt von mir. Das kommt ehrlich aus dem Herzen, und auch das ist eigentlich ein Thema für sich. Wie passe ich gut auf mich auf? Was tue ich für mich? Und es ist spannend in unserer Ausbildung darüber zu reden, weil jeder da so seins finden darf. Aber das ist halt nicht meine Aufgabe. Ich habe das Thema, oder mir wurde das Thema aufgetragen, zu den Persönlichkeitsstrukturen etwas zu sagen. Vielen Dank erstmal für die Einladung an das Team hier vor Ort. Und ja, da möchte ich Sie mit Ihnen einsteigen in das Thema, beziehungsweise noch kurz zu mir. Es war ja jetzt schon sehr eindrücklich. Also Anne Merch, ich komme aus Freiberg, bin jetzt 20 Jahre in dem Beruf therapeutische Seelsorgerin, habe aber am Anfang, das klingt so für mich, selbst für mich gewaltig, 20 Jahre, ich habe am Anfang sehr, sehr wenig gearbeitet, weil ich habe mal meine Familie mitgebracht. Mein Mann Wolfram, der ist Bauingenieur, wir beide sind also grundverschieden. Er guckt die Häuser an, ich die Menschen. Genau, und wir haben 2 wunderbare Geschenke in unserer Ehe. Das ist der Nathanael, der ist gerade 18 geworden. Und ich habe die Prüfung zum therapeutischen Seelsorger gemacht. Da muss ich überlegen, oh ja, er war schon da. Also ich habe die Ausbildung gemacht, und in den letzten Monaten meiner Ausbildung war ich dann schwanger und habe dann die Prüfung gemacht, als er schon da war. Und genau, unsere Tochter Raffaela, die ist gerade 15 geworden. Früher haben meine Kinder mich immer gefragt, wenn ich unterwegs war zu Seminaren oder Vorträgen, was machst du denn und wann kommst du wieder? Die fragen heute nicht mehr, die fragen schon, hoffentlich kommst du nicht so zeitig wieder. Aber sie haben heute tatsächlich gefragt, beziehungsweise haben dann gesagt, du redest ja den ganzen Abend über den Papa. Das mache ich nicht, aber er kommt mit vor, deswegen habe ich gedacht, ich bringe mal meine Familie mit. Genau, und ich habe es schon gesagt, inzwischen bilde ich Seelsorger aus am Institut für Seelsorge und Beratung in Sachsen. Ich würde, glaube ich, dann zum Schluss noch mal kurz was dazu sagen und tatsächlich jetzt mit dem Thema loslegen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Vielleicht kommen Ihnen Personen aus dieser Geschichte bekannt vor. Es geht um die Kirchgemeinde Jederstedt. Bei einer Diskussion über die Gestaltung des Gottesdienstes bilden sich in diesem Ort, in dieser Gemeinde, verschiedene Meinungen und somit auch vier verschiedene Gruppen heraus. Ein Teil der Gemeindemitglieder will immer neue Elemente einführen. Der Gottesdienst, so wie er ist, ist viel zu langweilig. Liturgie brauchen wir eigentlich gar nicht, sagen sie. Besser sei es, wenn es jeden Sonntag anders und neu überrascht ist. Ihr Argument? Die Welt verändert sich. Um Menschen zu erreichen, muss sich die Kirche anpassen. Die Traditionen sind dabei nur hinderlich. Ein weiterer Teil der Gemeinde ist ganz anderer Meinung. Die Gottesdienstform war schon immer so und muss auch immer so bleiben. Warum soll man ändern, was sich bewährt hat? Die Tradition hat doch ihre guten Seiten. Man kann sich ja auch nicht immer nur dem Zeitgeist anpassen. Wo kämen wir denn da hin? Außerdem fühlt man sich doch in dieser Tradition so sicher und zu Hause. Und im Übrigen, früher seien es auch nicht mehr Menschen gewesen, die in den Gottesdienst gegangen sind. Das jedenfalls sagt die Statistik. Nun mischt sich plötzlich eine dritte Gruppe ein. Der Gottesdienst ist viel zu anonym. Man hat keine Gelegenheit, wirkliche Gemeinschaft mit anderen zu erleben. Die meisten kennen sich nur oberflächlich. Der Gottesdienst müsste deshalb viel persönlicher sein. Jeder müsste seinen eigenen Hauskreis haben und es muss viel mehr Wert auf gute Gemeinschaft gelegt werden. Das Wichtigste an einer guten Gemeinde ist, dass man sich umeinander kümmere. So wollte es Jesus auch schon. Wenn das funktioniert, wird der Gottesdienst von ganz allein schön. Jetzt reicht es der vierten Gruppe. Sie schweigen ja lange, rücken nicht so leicht mit ihrer Meinung raus, aber schon an ihrer Mimik ist zu sehen, was sie von der ganzen Sache halten. Sie befürchten, dass sie nunmehr jeden Sonntag gezwungen werden, ihr Innerstes zu offenbaren. Sie protestieren mit kurzen und knappen Worten. Wenn das geschieht, wechseln wir die Gemeinde. Schließlich hat jeder sein Recht auf Privatsphäre. Das lasse man sich auch im Glauben nicht nehmen. Zusammenhalt kann man doch auch anders zeigen. Wenn irgendwo zuzupacken ist, sind sie gerne da. Aber zusammenhocken und schwatzen? Nein, danke. Das ist eine konstruierte Geschichte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Vielleicht sind Ihnen einige Gedanken davon nicht fremd. In der Realität habe ich Folgendes selbst erlebt bei einem Treff von den Leitern von unseren Hauskreisen in unserer Gemeinde. Wurde die Frage am Anfang gestellt an die Leiter, was ist denn euch am Hauskreis am wichtigsten oder wichtig? Und es gab ähnlich wie bei dieser Kirchgemeinde Antworten, also, dass wir Zeit haben, einander Anteil zu geben, wie es uns gerade geht. Oder dass wir auch außerhalb der Hauskreisabende Gemeinschaft haben. Oder eine Meinung ist gewesen, dass wir pünktlich anfangen und pünktlich aufhören und außerdem so immer den gleichen Ablauf haben, damit man weiß, was dran ist. Oder dass wir Bibel lesen und das Gelernte im Alltag umsetzen. Oder auch, dass wir zusammen Aktionen haben, Gottesdienste gestalten. Und solche Antworten kann man auf viele Situationen übertragen. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gewundert, wie andere Menschen reagieren. Oder es ist Ihnen schwer gefallen zu verstehen, warum der andere so anders ist, so typisch und doch für einen selber nicht zu verstehen. Warum ist dem anderen das wichtig und nicht das wichtig, was mir wichtig ist? Unsere Reaktionen sind davon abhängig, wie wir gemacht sind, was wir für eine Charakterstruktur haben, eine Persönlichkeitsstruktur haben. Und ich meine und erlebe das immer wieder, es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, um sich selber zu entdecken, um den anderen zu verstehen. Mir selber geht, wenn ich mich damit beschäftige, immer wieder ein Licht auf für meine Beziehung. Angefangen in der Ehe, da lernt man ja auch nie aus, in Freundschaften, in Arbeitsgruppen, in den Teams, in der Gemeinde. Mir hilft es unwahrscheinlich und deswegen nehme ich sie gerne in so einen kurzen Überblick mit rein. Welcher Typ bin ich? Wer jetzt Lust hat und möchte, ich würde gerne mal 5 Minuten geben, es wird gerade was ausgeteilt, der darf sich mal kurz testen. Das ist nichts Dramatisches, nichts Mystisches, nichts Komisches. Und wir gehen auch nie heraus und sagen, ah, jetzt bin ich in der Schublade drinne. Sondern wer einfach neugierig ist, kann da gerne mitmachen. Es gibt also so einen großen, bunten Zettel, es sind ja verschiedene Zettel jetzt dabei. Und es gibt so einen großen, bunten Zettel, ich warte mal einen Moment, wo so eine Tabelle drauf ist. Und wer nicht mitmachen will, kann einfach nochmal 3-4 Minuten sich eine Auszeit nehmen, es ist keine Pflicht. So, Sie finden also auf diesem großen, bunten Zettel eine Tabelle und da finden Sie immer links und rechts sozusagen Begriffe. Die stehen sich gegenüber. Ich habe hier mal auf der Folie einen kurzen Ausschnitt. Also da gibt es also eine, das nennt sich Tabellenzeile, ich muss immer überlegen. Da gibt es auf der einen Seite, kommt gut allein aus, oder braucht andere. Und Ihre Aufgabe wäre es, pro Zeile sozusagen einen Wert so einzukringeln oder zu kennzeichnen. Also wenn Sie, und es geht um Spontanität jetzt, nicht so lange überlegen, in der Situation ist das so und in der anderen so, sondern Sie dürfen gut auf Ihr Bauchgefühl hören. Das heißt, wenn Sie sagen, ich komme gut alleine aus und das in jeder Situation, dann würden Sie dort die 3 zum Beispiel kennzeichnen. Und Sie sehen hier so ein Stück mein, was ich ankreuzen würde. Ich sage, ich brauche andere, nicht immer und überall, aber so ein bisschen. Und dann machen Sie das pro Zeile durch. Also diese 2 Gegensätze schätzen Sie sich so kurz ein, eher effektiv oder Beziehung. Also das ist natürlich klein ein anstrengendes Beispiel. Die Lösungsorientierten, die sagen, also wenn ich losarbeite, dann muss es straff gehen und effektvoll sein. Und dann gibt es die, die sagen, naja, effektiv schön hin und her, aber die Beziehung steht im Vordergrund. Da braucht man nicht so schnell Lösungen, sondern es ist wichtig, dass wir Beziehungspflege betreiben. Dann würde man auf der Seite das eher kennzeichnen. Genau, und Ihre Aufgabe wäre jetzt kurz und knapp und ohne groß zu überlegen, einfach in sich reinhorchen und das kennzeichnen, was auf Sie zutrifft in jeder Tabellenzeile. Würden so 3-4 Minuten mal Zeit lassen. Und noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Dankeschön. Ich würde einfach weitermachen. Wer jetzt noch nicht fertig ist, kann das ja mit nach Hause nehmen. Vielleicht ist aber schon ein Bild dann erkennbar zum Test. Sie haben also diese große Tabelle und haben jetzt Zahlenwerte. Ich habe es hier mal gekennzeichnet, zum Beispiel der grüne Bereich würde jetzt zusammengezählt. Also das wäre links oben der Quadrant, alles, was Sie dort gekennzeichnet haben, und Sie sind schnell im Rechnen, können Sie eine Gesamtzahl geben. Und dann rechts oben, links unten und rechts unten. Also ich habe es hier durch die Farbe nochmal extra gekennzeichnet. Alle Werte, die Sie angekreuzt haben, können Sie sozusagen zusammenzählen. Und dort ergibt sich eine Zahl oder 4 unterschiedliche Zahlen. Und jetzt bekommen Sie noch eine letzte Aufgabe, bevor Sie dann wirklich nur zuhören müssen. Sie können jetzt links oben steht Typ Doppelpunkt und da könnten Sie jetzt reinschreiben Distanztyp, weil Sie dann wissen, von was ich nachher rede. Rechts oben wäre Beziehungstyp. Links unten, also die Begriffe stehen jetzt in der Mitte, Ordnungstyp und rechts der Darstellungstyp. Also ich habe es jetzt hier reingeschrieben jeweils. Genau. Und was ich noch dazu sagen möchte, zu diesem Test, da kann man sozusagen eine Tendenz von sich selber sehen, wenn Sie heute Abend hier rausgehen und sagen, was die hier vorne erzählt hat, das passt nicht auf mich, könnte sein, dass Sie jetzt in der Eile nicht alles also gekreuzt haben, wie Sie es wirklich kreuzen würden, oder es ist einfach nicht der genaueste Test. Es gibt da einen sehr ausführlichen noch, den kann man entweder bei mir machen oder auch an unserem Institut, wie auch immer. Es gibt auch ein Buch, Typen und Temperamente von Reinhold Rute, da ist der Ausführliche nochmal drin, das ist dann noch ein bisschen genauer. Aber ich fand es wichtig, wenn ich jetzt von diesen Typen erzähle, dass vielleicht schon ein paar Leute so eine Ahnung haben, ja wirklich, ich gehe in diese Richtung. Deswegen haben wir das jetzt gemacht und jetzt geht es los mit den Erklärungen dazu. Und zwar, ich referiere hier zum Persönlichkeitsmodell von Riemann. Das war ein Arzt vor vielen Jahren, 100 Jahren. Der hat da so seine Forschungen betrieben und hat dieses Modell erstellt. Und ich finde das sehr, sehr gut. Es gibt ja unterschiedliche Einteilungen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was vom DISC-Test gehört haben. Der ist dem etwas ähnlich. Es gibt ganz viele verschiedene, keine Ahnung, ich würde mich an dieses hier halten. Ich finde das sehr tiefgehend und auch sehr plausibel. Und die große Frage ist ja, was macht denn unsere Persönlichkeit eigentlich aus? Nochmal so kurz zum Einstieg, was ist denn der wichtigste Faktor? Ist es Genetik, ist es Veranlagung, eher doch Erziehung? Was macht unsere menschliche Persönlichkeit aus oder warum sind wir heute so, wie Sie hier sitzen, wie ich hier vorne bin. Natürlich spielt Vererbung eine große Rolle. Dazu gehört, wie groß man wird, Körperbau, es gehören auch bestimmte Krankheitsdispositionen zu, auch alleine das Geschlecht oder irgendwelche Merkmale. Das bringen wir mit auf die Welt und das macht was mit uns, das prägt ein Stück unsere Persönlichkeit. Also es gibt da so das Beispiel, und es ist wirklich nur ein Beispiel, wenn Männer nicht so groß wachsen, ist es in unserer Gesellschaft immer noch, dass man denkt, ja, Männer müssen aber groß und stark sein. Und wenn das nicht so ist, macht das was mit der Persönlichkeit. Das heißt, der erste Faktor ist für die Persönlichkeit, wie wir auf die Welt kommen, wie wir körperlich geschaffen sind und so weiter. Der zweite Faktor, der natürlich nicht vergessen werden darf, das sind die Umwelteinflüsse. Also wie reagiert dann die Umwelt, sprich am Anfang wahrscheinlich die Eltern, auf die Person, was geben die mit? Geschwister, das hat auch was mit der Konstellation, in der man geboren ist, zu tun. Das spielt eine Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung. Erziehung, Schule, kulturelle Einflüsse, Glaube, Medien, das alles macht was mit unserer Persönlichkeit. Auch der Erziehungsstil ist ja eher ermutigend. Oder ist da eine Überforderung und so weiter und so weiter. Ich kann das jetzt nie zu lange auswalzen, aber so als Idee, was macht unsere Persönlichkeit aus? Und das Ding ist, das sind sogenannte Restriktionen. Das heißt, daran können wir erstmal nichts ändern. Wenn wir auf die Welt kommen, können wir nichts dran ändern. Wie? Wir können die Eltern nicht ändern im Nachhinein, die hätten was anders machen sollen, sondern das bringen wir mit. Und es wäre sehr traurig, wenn das ist, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Aber es kommt noch etwas dazu und das ist unsere sogenannte schöpferische Aktivität. Das heißt, das, was wir von Anfang an, am Anfang unbewusst, später immer bewusster dazu tun können, ist unsere Aktivität, dass wir zu dem werden, wie wir sind. Das heißt, mal als Beispiel, wenn ein kleines Kind, ich habe es schon wieder vergessen, weil ich so große Kinder habe, in welchem Alter die Türmchen bauen, 2 oder so, keine Ahnung. Wenn ein Kleinkind ein Türmchen baut und immer höher und immer höher und das Türmchen fällt um, dann ist es natürlich ganz klar, wie reagieren jetzt die Eltern? Oh, schade und keine Ahnung. Oder mach nichts, mach nochmal. Und das Kind trifft in dem Moment, auch wenn das noch sehr, sehr unbewusst ist, die Entscheidung, wie reagiere ich jetzt da drauf. Und das trägt dazu bei, was für eine Persönlichkeitsstruktur sich sozusagen entwickelt. Das heißt, es gibt Erfahrungen, Schlussfolgerungen daraus. Die Entscheidung, wie wird gehandelt und damit verbunden ist eine eigene Verantwortung. Das heißt, unsere Persönlichkeit ist die Summe von vielen Einflüssen. Und man kann nicht sagen, also Hauptfaktor ist das oder das, sondern es sind mehrere Faktoren und zum Glück auch dynamische Faktoren, die zusammenkommen. Und es gibt den schönen Satz von Rudolf Dreikurs, der gesagt hat, es ist nicht wichtig, was der Mensch mit auf die Welt bringt, sondern was er damit anfängt. Ich finde das sehr wichtig. Auch unsere Tochter ist mit einem Handicap geboren. Und das heißt aber nicht, dass da alles verloren ist, sondern es ist, kommt darauf an, was man da draus macht am Ende. Und das hat was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Das mal zur Einführung. Und jetzt gibt es nur bei diesem Fritz Riemann die 4 Grundtypen, die wir so ein bisschen durchgehen wollen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, manchmal gelingt mir das dann zwischendurch nicht so wirklich, das gut rüberzubringen oder es versteht jemand falsch. Ich möchte es am Anfang ganz klar sagen, es gibt überhaupt keine Wertung unter den Typen. Alle sind gleich wertvoll. Und mein Glaube bis heute ist, dass alle, wir alle, so wie wir gemacht sind, in dieser Mischung, in dieser speziellen Mischung von Gott gewollt sind. Also er hat es zugelassen, wie wir zur Welt kommen, er hat die Prägung zugelassen, er hat uns geführt und geleitet und das alles ist von Gott gut gemacht und genau das will er gebrauchen. Mit den Stärken, mit den Schwächen ist jeder von uns ausgerüstet und es gibt niemand, der schwieriger ist als der andere. Vielleicht empfinden wir das manchmal so, aber es ist nicht die Wahrheit. Und es ist auch kein Schubladendenken. Für mich ist diese Einordnung in Typen eine Hilfe, um sich selbst oder andere besser zu verstehen und anzunehmen. Und es ist weder eine Entschuldigung, ich bin ebenso, noch, naja, der andere ist eben dieser Typ, Schublade auf und zu, sondern es ist eine Hilfe, um, ich finde, in Beziehung gut oder noch ein Stück besser leben zu können. Und noch ein Satz, es gibt jetzt keine rein klassische Form, Ordnungstyp und nichts anderes. Zum Glück sind wir immer korrigierbar durch Anteile von den anderen Typen. Also das heißt, wenn einer heute dazu kommt, oder sag mal so, ich verrate es schon mal an der Stelle, ein hoher Ordnungstyp und habe zum Glück Anteile von den anderen Typen ein Stück noch mit, weil sonst wird man wirklich anstrengend, das kann ich aber sagen. Man hat immer noch Anteile von anderen zur Korrektur. Jetzt klappert es bei mir hier. Aber das ist Problem von der Technik, die müssen das dann in den Griff kriegen. Genau. Die Typen. Fritz Riemann sagt also, es gibt 4 Typen und ich habe es jetzt schon gesagt und wir haben es schon anhand des Tests oben drauf geschrieben. Ich gebe es nur mal bekannt, Fritz Riemann hat ihn noch mal anders benannt. Er war Arzt um 1900 und kommt eben aus dem klinischen Bereich und er hat den Typen für uns etwas merkwürdige Namen gegeben. Also er hat gesagt, es gibt den Schizoiden, den zwanghaften und hysterischen und depressive Persönlichkeit. Und wenn ich damit anfange in der Beratung, das sagen die Leute alle Kleine, da haben wir ja einen Knall. Deswegen hat unser Reinhold Rute, von dem ich auch viel gelernt habe noch, der hat die Namen noch mal geändert. Die meinen aber das Gleiche und ich spreche auch von den Typen, die Sie schon aufgeschrieben haben. Es gibt also den Distanztyp, den Darstellungstyp, den Beziehungstyp und den Ordnungstyp. Und ich würde jetzt zu jedem ein bisschen was sagen, vielleicht manchmal fragen, gibt es denn solche Typen, die das jetzt schon von sich rausgekriegt haben, mal sehen, ob jemand mutig ist, davon von sich etwas oder sich zu sagen, ja, das bin ich. Ich stelle jede Persönlichkeit nach einem bestimmten Schema vor und ich hoffe, ich bin nicht zu trocken oder zu langweilig oder zu theoretisch. Und was ich auch noch sagen darf, es sind nur die Grundlagen. Also es ist wirklich ein Durchreiten einfach mal von dem ganzen Thema. Man kann das noch viel tiefgründiger machen, dazu reicht die Zeit nicht. Aber ich würde Ihnen gern so ein bisschen Verständnis für die Menschen bisschen mitgeben. Und ich fange mit dem Beziehungstyp an. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an das Beispiel aus Jederstedt. Das sind die Menschen, die sagen, es ist alles viel zu anonym und wir brauchen Gemeinschaft mit den anderen und wir müssen uns besser kennenlernen, es darf nicht oberflächlich sein. Und wenn das uns gelingt, in einem Gottesdienst Gemeinschaft zu haben, dann wird der Gottesdienst von ganz alleine schön. Eigentlich ist auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Man hört schon das Wichtigste für den Persönlichkeitstyp raus und es ist Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Anders ausgedrückt Beziehung zu dem anderen Menschen. Man kann also sagen, die Grundstruktur ist, der Sinn ihres Daseins, also der Beziehungstypen, ist auf den Mitmenschen gerichtet. Sie bekommen ihren eigenen Wert erst durch den anderen. Also wenn Gemeinschaft und Beziehung verloren geht, haben die Fragen ans Leben, weil dann fühlen die sich nicht mehr wertvoll. Beziehung zu anderen Menschen ist das A und O. Und dabei ist es aber ganz wichtig, dass es Harmonie gibt. Also wenn dort irgendwie Schwierigkeiten oder Konflikte sind, wird es für diese Menschen schwierig. Sie brauchen Harmonie für ihr Wohlbefinden. Es dreht sich eher um andere Menschen als um sich selbst. Und dadurch ist es in Gemeinschaften, also in solchen Teams, wie ich heute Abend kennengelernt habe, richtig, richtig schön, wenn man Beziehungstypen hat, weil die wollen nämlich eins, die wollen da sein und helfen. Das ist richtig gut für Teams. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Heike? Ja? Immer gut für christliche Gemeinschaft können. Also ich sage es so ein bisschen ironisch. Aber es ist einfach schön, diese Menschen dabei zu haben. Helfertypen mit viel Gefühl für den anderen. Die wollen auch, dass es den anderen gut geht, weil wenn es den anderen gut geht, geht es ihnen selber auch gut. Das heißt, die haben Stärken. Sie sind hilfsbereit, aufopferungswillig, selbstlos, mitfühlend, gefühlsbetont. Also es geht viel ums Gefühl. Verantwortlich sind soziale Typen, und so weiter und so fort, sind auch oft sensibel, aber es gibt auch in den anderen Typen sensible Menschen. Das kann man noch mal ein bisschen übertragen auf andere, aber bei denen ist die Sensibilität, hat was mit Gefühlen und auch mit den Gefühlen ausleben zu tun. An dieser Stelle hat mich mal eine Klientin gefragt, aber die Stärken, die ja hier vielleicht ganz schön klingen, die können doch auch zu Schwächen werden, oder? Genauso ist das. Jeder Typ hat Stärken und manchmal können sogar diese Stärken zu Schwächen werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir haben ja auch ein paar Männer und ich sage, nee, Männer können keine Beziehungstypen sein. Aber das ist in Deutschland nicht ganz so häufig. Es hat auch was mit Kultur zu tun, eben mit der Entwicklung. Ein Junge weint nicht und so, das gibt es immer noch in Deutschland. Und ich komme jetzt gerade von einem Seminar, von unserer Ausbildung über das Thema Gefühle. Und wir hatten in der Gruppe einen Mann. Da habe ich manchmal gedacht, der reißt gleich aus, weil er um dieses Gefühlsthema, das war ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie das heute Abend hier ist bei unseren Herren, die da sind. Wenn sie das so lesen, hilfsbereit, aufopferungswillig, selbstlos, mitfühlend, also mein Mann wäre schon fast zur Tür raus, weil das ist ein bisschen viel. Und das jeden Tag zu haben, ja, wie geht's dir denn? Und sag mal und fühl mal in dich rein. Das könnte schwierig werden. Zu viel davon könnte auch schon eine Schwäche werden, aber es gibt auch noch Schwächen, die man mit benennen kann zusätzlich. Die sind sehr abhängig. Abhängig von der Gemeinschaft und zwar abhängig von der funktionierenden harmonischen Gemeinschaft. Und sie haben kaum eine eigene Meinung, weil die Frage ist ja, wenn jemand seine eigene Meinung vertritt, was könnte dann passieren? Ja, dass er aneckt, genau. Die anderen könnten sagen, genau, da kommen die Konflikte. Und deswegen wird ein Beziehungstyp, entweder er sagt sie nicht oder er verlernt es auch, dass überhaupt einer hat, genau. Weil er will ja eine gute harmonische Beziehung. Und deswegen wirkt er überangepasst, hat Angst vor Trennung und Verlust und so weiter. Ist leicht verletzbar. All das sind Schwächen. Bei dieser Einteilung von Persönlichkeit finde ich es total hilfreich und wichtig für mich, das gebe ich Ihnen gerne mit, dass man auch auf den Glauben und auf das Gottesbild und auf wie verhalten sich diese Menschen in der Gemeinde Rückschlüsse ziehen kann. Und wie gesagt, ein wichtiger Satz in unserer Ausbildung ist übrigens, kann auch alles ganz anders sein. Es kann auch mal jemand sagen, der sagt, ich bin das schon, aber das trifft nie auf mich zu, das ist in Ordnung. Das ist mal so eine Idee, wie ticken die? Und Beziehungstypen, die brauchen, weil sie Gemeinschaft brauchen und Harmonie, brauchen sie das auch bei Gott. Und das sind die, die eine ganz enge Beziehung zu Gott haben und Jesus auch als ihren Freund und Begleiter benennen können. Das können nicht alle Typen so. Und die sind darauf angewiesen, dass sie Gott fühlen, dass sie Gott sagen kann, ich spüre Gott, Gott ist da, wenn ich das spüren kann. Deswegen glauben und leben sie ihren Glauben gefühlsbetont. Sie leiden aber auch mehr an Schuldgefühlen, weil wenn man einen Fehler macht, auch vor Gott, ist es ja auch wieder, Gott könnte sich ja abwenden, dann hat man diese enge Beziehung nicht mehr. Wollen deswegen nichts falsch machen im Glauben und wollen alles vom Herrn gezeigt bekommen. So leben Beziehungstypen ihren Glauben. Eine ganz wichtige Frage für mich, das ist das auch, was wir in unserer Ausbildung sehr hochhalten, es ist klar, dass es irgendwo herkommt und wir alle kennen sicherlich diese Seelsorge, wo kommt etwas her, wo hat es sich entwickelt, wo brauche ich Vergebung, weil Menschen an mir schuldig geworden sind, das ist alles richtig. Aber eine ganz interessante Frage ist auch, wozu bin ich so? Und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil wenn man jetzt zum Beispiel bei den Beziehungstypen merkt, ich bin ein Beziehungstyp und habe dort ganz hohe Anteile und die tun mir nicht gut und die tun auch meinen Freunden, Partnerschaft oder wie auch immer nicht gut, kann man sicherlich Dinge aufarbeiten aus der Vergangenheit, ist ganz wichtig, aber wenn man erkennt, warum man so, also wozu man so handelt, ist die richtige Frage, mit welchem inneren Ziel, dann kann man auch Dinge ändern. Und das klingt beim Beziehungstyp, wie auch bei den anderen Typen, bei den Stärken, immer sehr gut. Und beim Beziehungstyp klingt es auch noch sehr christlich dazu. Aber im Grunde genommen handeln wir immer alle so, dass es uns gut geht. Und der Beziehungstyp möchte die Gemeinschaft und möchte die Beziehung, damit es ihm selber gut geht, damit er selber die Zuwendung bekommt. Und nochmal, ich verurteile das nicht. Ich will das überhaupt nicht sagen, das ist falsch. Wir alle brauchen Zuwendung von anderen Menschen. Beim Beziehungstyp ist das so, hat das so einen großen Stellenwert, dass sein inneres Ziel wirklich ist, ich brauche das. Ich brauche das, um leben zu können. Und das sieht bei diesen Typen von außen natürlich, habe ich schon gesagt, sehr gut und sehr christlich aus. Fast, die Beziehungstypen sind fast immer so Helfertypen, die sich einbringen, die Arbeit machen, um selbst wieder Zuwendung zu bekommen. Es ist keine Abwertung, sondern es ist so ein Aha-Effekt für mich. Und wenn wir lernen, ehrlich zu sein zu uns selber, und uns dem stellen, wo man sagt, das ist vielleicht ein zu hohes Maß, weil ich keine Kraft mehr habe, mich irgendwo einzubringen, dann steht die Frage im Raum, ja, das muss man auch nicht, auch als Beziehungstyp nicht, aber es könnte sein, dass jemand sagt, was, du hilfst jetzt nicht mehr mit? Na, das ist aber ein Ding, dann mögen wir dich nicht mehr oder wie auch immer und dann erreicht er ja sein Ziel nicht mehr. Deswegen ist es wichtig, das mal zu erkennen. Ein Beispiel noch, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren ein junges Mädchen in der Beratung, die ganz hoch gepunktet hat bei dem Beziehungstyp. Und sie hat schon immer mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und sie schrieb mir dann mal einen Brief, damals schrieb man noch Briefe, weniger E-Mails oder WhatsApp, schrieb mir einen Brief und in dem Brief las ich so, mir geht es heute nicht gut, ich sitze hier am Fenster und ich gucke raus und mir ist so traurig im Herz. Und dann war ein Absatz, war wie ein paar Zeilen frei und dann schrieb sie weiter, soeben hat meine Freundin angerufen, mir geht es jetzt wieder richtig gut. Und das war für mich so ein Zeichen, ja, ich kann heute nicht mehr sagen, was die da besprochen hat. Und es ging ausschließlich um diese, jetzt habe ich wieder mit jemand geredet, jetzt habe ich Gemeinschaft gehabt und damit ging es ihr schon besser. Das heißt nicht, dass wir nur damit Depressionen dann bearbeitet haben, aber das war ein Punkt, wo sie für sich so erkannt hat, das ist etwas, was ich brauche und ich muss gucken, was ist ein gesundes Maß davon. Also das heißt, wie kann man den Menschen ein Stück helfen, damit sie eben nicht, also die Beziehungsteams sind schon gefährdet von Depressionen, sie sind auch gefährdet von Burnout, von sich aufopfern für andere. Und wie können Sie lernen, damit besser umzugehen mit Ihren Anteilen? Wie gesagt, es wird auch oft durch andere Anteile noch korrigiert. Aber als Beziehungstyp darf man lernen, etwas mehr eigenständig zu sein. Und das heißt, ich kann auch mal in mich gucken, bei jeder Anfrage, ob man noch einen Kuchen backt oder ob man das noch macht oder dort hilft, dürfen die lernen, in sich reinzugucken, habe ich jetzt wirklich Kraft dafür? Ich will meine eigene Meinung mir bilden darüber und ich will dann auch mal Nein sagen. Das heißt natürlich, andere könnten sagen, naja, dich fragt man nicht mehr und dann könnte sein, dass, oder die Angst ist da, ich verliere ja dann Beziehung. Aber die Frage ist, ist das wirklich so? Das heißt, sie dürfen lernen, ihr Wertgefühl auch auf andere Säulen zu bauen, als auf dieses gebraucht werden, dürfen lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu setzen, eigene Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu setzen. Ja, das war zum Beziehungstyp. Jetzt ist die große Frage, hat denn von sich schon mal jemand eine Idee von dem Test her? Gibt es denn Beziehungstypen hier? Will sich jemand outen? Sehr schön, danke. Ich habe nämlich eine kleine Frage an Sie. Wir kommen jetzt zum Distanztyp. Und ich habe so ein Exemplar zu Hause. Deswegen habe ich meine Familie vorgestellt. Distanztyp. Und deswegen kann ich gleich mal am Anfang sagen, Distanztypen sind sehr wertvolle Menschen. Ich habe so einen geheiratet. Aber ein Beispiel aus unserer Ehe. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich über meinen Mann spreche. Vor vielen, vielen Jahren, als es noch Winter gab, ich weiß nicht, ob es hier jetzt noch Winter gibt, in Freiberg gibt es nicht mehr so viel Winter, aber keine Ahnung, vielleicht vor 6, 7 Jahren gab es mal noch so einen richtig knackigen Winter, wo es bis zum April kalt war. Und ich hasse Winter. Und ich glaube im Februar, draußen eisig kalt, viel Schnee, saß ich auf meinem schönen Sofa und habe gesagt, oh, ich hasse den Winter. Jetzt die Frage an die Beziehungstypen. Was würden Sie antworten? Jemand, der sagt, ich hasse den Winter. Sind Sie Beziehungstyp? Aha, okay. Ah, ja, also so ein bisschen trösten, ne? Ja, richtig. Man muss die schönen Seiten sehen, ja, genau. Ich auch, ja. Macht man sich eins mit dem, genau. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas sage, da habe ich immer so ein bisschen die Erwartung an meinen Mann, springt er eine Wolldecke, kann ich dir einen Tee kochen oder sowas. Und die Beziehungstypen machen das eigentlich auch häufig. Mein Mann, Distanztyp, Hat jemand bei sich rausgekriegt, dass er Distanztyp ist? Sehr schön, danke für den Mut. Mein Mann hat gesagt, es wird schon noch ein bisschen so bleiben. Ja. Rational, sachlich. Und ich will das an dieser Stelle ganz bewusst sehr hochhalten. Ich habe am Anfang bei den interessanten Fragen gesagt, ich habe eine traumatische Geschichte. Das hat mein Mann nicht gewusst, als er mich geheiratet hat. Und er musste am Anfang unserer Ehe sehr, sehr viel Geduld haben, auf mich warten. Der durfte mich zeitweise nicht anfassen. Und wäre er nicht der Distanztyp gewesen, wären wir heute nicht mehr verheiratet. Das muss man ganz klar sagen. Nur, oder meine Sicht auf die Dinge heute ist, nur ein Distanztyp kann das rational sehen und sachlich und sagen, ich bleibe bei dir, weil, die stehen so im Wort, er hat ja gesagt. Da bin ich schon mittendrin bei den Stärken, bei der Grundstruktur erstmal, die sind unabhängig sachlich rational, haben eine realistische Herangehensweise an Probleme, es wird schon noch eine Weile so dauern, realistisch im Februar, genau. Sie sind keine Massenmenschen, geben wenig von sich preis. Und Stärken, man kann aber auch sagen, sind mehr als andere ein Original, weil sie sind eben unabhängig von den anderen. Sie verbiegen sich nicht. Sie bleiben bei dem, was sie für gut erkannt haben. Die können sich abgrenzen. Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe. Wenn wir Hauskreis haben und der ganze Hauskreis ist aufgeregt und plappert durcheinander, beobachtet mein Mann. Und am Ende des Abends sagt oft irgendjemand so, Wolfram, bindest den Sack zu und dann sagt er erstens, zweitens, drittens, was war wichtig, alles klar, fertig. Also beobachten, ins Raster bringen, in Struktur bringen und dann fertig. Unsentimental, da muss ich manchmal ein bisschen nachhelfen. Also unser Sohn hat ein kleines bisschen geerbt. Wie war der Tag heute? Gut. Reicht, haben wir genug gesagt. Naja, wie geht's dir denn? Und was war, also muss ein bisschen rauskitzeln. Ja, und der Verstand steht über den Gefühlen. Natürlich gibt es Schwächen, die haben wenig Gemeinschaftsgefühl, sind oft die Einzelkämpfer. Sie wollen auch nicht abhängig sein, also sich verbiegen müssen und bei anderen Punkten, das ist nicht so denen ihr Ding. Und da könnte ich jetzt einen ganzen Abend Geschichten erzählen. Und das macht es natürlich für eine Freundschaft, für eine Partnerschaft nicht unmöglich, überhaupt nicht. Aber manchmal ist es, muss man eben, um Gefühle rauszukitzeln, ein bisschen mehr einbringen. Das könnte unpersönlich und kalt wirken. Haben auch Angst vor Gefühlen. Zum Glauben, damit ich mich hier nie verquatsche. Glaube und Gottesbild. Sie, also Jesus als Freund, das ist eine Theorie, Sie sehen Gott, oder vermutlich oft, Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat und es steht in der Bibel und dann ist das wahr und da brauchen wir auch nicht diskutieren, sondern das, was sie für wahr befunden hat, da gibt es keinen Zweifel drüber. Sie brauchen auch nicht eine Riesenveranstaltung, um Gott zu finden, das ist immer spannend, interessant, mein Mann macht auch Musik, haben viel zusammen Musik gemacht, hat auch im Lobpreis mitgespielt, aber das war alles sachlich. Also das war immer so, er hat auch meistens die Vorspiele, er spielt alles auswendig und wenn ich mit der Gitarre vorne stand, hat er hinter mir, wie ging jetzt das Vorspiel? Und dann musste ich das erst vorsingen. Und es war nicht so, dass er, also er lehnt es nicht ab, aber er braucht das auch nicht unbedingt. Es ist, er sieht die Bibel als wahr und er braucht doch keinen Lobpreis oder irgendwas. Und er ist Bauingenieur, er kann Gott oder die Dreieinigkeit mit einer Statik erklären. Ich habe das bis heute nicht begriffen, wie man das macht, aber für ihn ist das so, da gibt es irgendwie drei Kräfte und die wirken und so ist es bei Gott auch, Punkt, fertig, verstanden. Wozu machen das jetzt Distanztypen? Wozu haben die diese Eigenschaften, nicht abhängig zu sein, wenig Gefühl, viel Verstand? Die wollen, ihr Ziel ist Eigenständigkeit, ich bin wer so wie ich bin, und sie wollen Effektivität, also zu etwas bringen, lösungsorientiert. Dazu sind die so. Und wenn das in Gefahr steht, dann wird es schwierig für diese Menschen. Genau, und Glückwunsch. Wer diesen Vortrag hört, zuhört und Distanztyp ist, das ist nie, also nie so selbst die Selbstverständlichkeit. Also mein Mann hat kurz überlegt, ob er mich heute fährt, weil ich im Dunkeln dann immer so gerne Auto fahre. Und dann hat er gesagt, nee, also den Vortrag brauchst du mir nie halten, da komme ich nie mit. Weil das ist nie so einfach, weil man wird ja eben in Schubladen gesteckt. Und das mögen Distanztypen nie so besonders. Es ist ja eine Einmischung. Sehr schön, dass wir Distanztypen haben unter uns. Was dürfen Distanztypen lernen? Sie dürfen lernen, Nähe zuzulassen. Und Nähe hat nicht immer was damit zu tun, dass die Eigenständigkeit verlustig geht oder dass man verletzt wird, sondern dass Gemeinschaft und Beziehung auch von Gott gegeben ist. Also das sind, wir haben jetzt zwei gegensätzliche Typen. Einmal den Beziehungstyp, der das so braucht, und einmal den Distanztyp, der sagt, das brauche ich nicht. Und beide dürfen lernen, und der Distanztyp darf lernen, dass auch Gemeinschaft und Beziehung von Gott gewollt ist und dass es hilfreich sein kann und dass andere Menschen auch dazu da sind, das eigene Wesen zu ergänzen. Und sie dürfen lernen, auch, dass sie Gefühle haben und dass man die auch erspüren kann und ausdrücken kann. Der Ordnungstyp ist ein wunderbarer Typ. Ich habe es schon verraten, davon habe ich viele Anteile. Jetzt kann ich noch mal kurz auf die Geschichte eingehen vom Anfang. Der Ordnungstyp, der möchte das, was ist und das, was es gibt, Strukturen und klare Abläufe und Regeln, das ist hilfreich. Und Tradition ist hilfreich, denn das war ja schon immer so und das war doch gut so. Reinhold Rute, dieser Mensch, der sich da auch sehr damit beschäftigt hat, sagt, zwanghafte Menschen sind Ordnungsmenschen, oder sag mal, die Ordnungstypen sind eben Ordnungsmenschen, und sie lieben alles, was mit Struktur, Richtlinien und Maßstäben zu tun hat. Ihr Leben wird von Prinzipien bestimmt. Sie gehen auf Nummer sicher. Das heißt, Ordnung, sowohl äußerliche Ordnung als auch die innere Ordnung, gehört zu ihnen. Und es hat damit zu tun, dass die Ordnung das schafft, dass man etwas im Griff hat, dass man festgelegt ist, dass es eine Sicherheit gibt. Das heißt, die Ordnungstypen, die sind pflichtbewusst, die sind ausdauernd, treu, gewissenhaft, natürlich ordnungsliebend, und sie sind pünktlich. Wenn man in die Bibel guckt, gab es dort auch Ordnungstypen, das sind nämlich die Pharisäer. Die wollen sich dann immer denken, ich bin besser durch mein, weil ich so Regeln habe und Gesetze, bin ich moralisch höher stehend als anderen. Das sind wir schon bei den Schwächen. Es könnte leicht dazu führen, dass andere Menschen, die Ordnungstypen, die viele Anteile davon haben, als pedantisch erleben. Und da bin ich froh, dass meine Kinder das jetzt nie hören. Die tun immer so, als wäre ich pedantisch, wenn sie die Küche aufräumen sollen oder so. Ich gebe zu, wenn wir das auf die Spitze treiben, könnten andere sagen, ja, diese Ordnung kann ich eh nicht machen und kann ich eh nicht halten und ich mache es ja eh nicht recht. Es könnte tyrannisch wirken auf andere. Was Ordnungstypen auch haben, sie haben oft Angst vor Neuem. Warum? Weil Neues ja Veränderung mit sich bringt und weil Veränderung hat man es nicht im Griff. Es gibt neue Strukturen, das macht Angst. Sie könnten unflexibel wirken, übergewissenhaft und so weiter und so weiter. Wie glauben Ordnungstypen? Sie glauben, dass Gott ein Gott der Werte, der Ordnungen, der Maßstäbe und der Gesetze ist. Und es ist ja auch biblisch, aber es gibt eben immer noch die andere Seite, dass auch das Fehler vorkommen und so weiter, dass wir einen Gott der Vergebung haben. Aber für Ordnungstypen sind diese Werte, die Gott gibt, eigentlich gar nicht zu hinterfragen. Das Ding ist auch, dass Gottesdienst oder Gebet oder die stille Zeit nicht so sehr eine Einladung ist, eine Hilfe für uns, sondern dass es Pflicht ist. Und dass die ganz schnell in Schwierigkeiten kommen, wenn sie merken, ich schaffe das nicht, weil sie dann ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Aber sie sind auch treu und beständig in Diensten. Das ist auch sehr hilfreich für Teams oder für Gruppen. Und wozu macht er das alles? Wozu sagt der Ordnungstyp, mir ist das wichtig, diese Strukturen, diese Traditionen, die es schon immer gegeben hat? Beim Ordnungstyp geht es um eins, es geht um Sicherheit. Ordnung schafft Sicherheit. Wenn ich weiß, wie was läuft, wenn ich weiß, wo ich was habe, bin ich sicher. Wenn ich was im Griff habe, bin ich sicher. Das ist das oberste Ziel vom Ordnungstypen. Haben wir denn welche hier? Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Und ich kenne unendlich viele Beispiele aus unserem Leben. Vielleicht, dass man noch, als Corona anfing und die Information kam, dass die Schulen schließen, war ich unterwegs auf der Autobahn, Freitagnachmittag um 3 kam die Information, die Schulen schließen jetzt. Bin ich nach Hause gefahren, habe einen Zettel auf den Tisch gelegt und meiner Familie gesagt, so, ihr schreibt jetzt mal auf, was ihr in eurer freien Zeit machen wollt. Völlige Überforderung. Ich wollte einen Plan und die, das war denen ja Schnuppe, die haben sich gefreut erstmal, dass sie keine Schule hatten. Ich wollte einen Plan, so bin ich. Und manchmal nervt das meine Familie, manchmal ist es auch hilfreich. Das heißt, was können Ordnungstypen lernen? Das Leben ist lebensgefährlich, so schlicht und ergreifend. Ich kann nicht alles absichern, ich kann nicht alles durch Gesetze oder Strukturen oder irgendwas absichern. Ich finde auch Gottesdienstabläufe sehr, sehr schön und habe inzwischen gelernt, dass es aber auch mal anders sein kann. Und das darf der Ordnungstyp lernen, diese Flexibilität, dass es eine Hilfe ist, in Ordnung zu haben, aber dass man auch flexibel sein kann. Was ich noch nie gesagt habe, der Ordnungstyp ist der, der am allermeisten zur Perfektion neigt, weil Perfektion, es richtig machen, gibt es ja auch Sicherheit. Und das heißt, der Ordnungstyp darf auch lernen, weniger perfekt zu sein und dadurch auch sich ein Stück Unsicherheit zu begeben. Und es muss nicht alles vollkommen sein. So. Der Darstellungstyp. Der Darstellungstyp ist der, der sagt, auch bei den Beispielen am Anfang, es kann viel Neues geben und wir müssen Neues ausprobieren und es darf jeden Sonntag anders sein und es darf jeden Sonntag überraschend sein. Die Welt verändert sich, also müssen wir uns mitverändern und so weiter. Das heißt, Darstellungstyp ist genau dem gegenüber vom Ordnungstyp, sozusagen auch mein Gegenteil. Aber wenn ich ein bisschen Darstellungsanteile hätte, würde ich heute nicht hier vorne stehen. Das heißt, wir werden korrigiert auch häufig in uns selber. Und der Darstellungstyp ist absolut liebenswert. Die Grundstruktur ist, der steht gerne im Mittelpunkt. Eintönigkeit und Langeweile sind ganz schlimm. Also es muss immer was los sein, möglichst immer Neues. Sie sind sehr begeisterungsfähig und auch mitreißend für andere. Also das können die, das haben die drauf. Traditionen sind nicht so beliebt, die müssen abgestriffen werden. Sie können alles gut darstellen und zum Ausdruck bringen. Das heißt, wenn Sie mal ein Fest planen, ein Fest feiern, ist immer gut, einen Darstellungstypen dabei zu haben. Weil der bringt Schwung rein, der kann die Geschichten erzählen. Zwei sind schon wieder schwierig, weil die wollen sich gegenseitig die Show stehlen. Kann man ein bisschen bei der Gästeauswahl gucken. Nee, Quatsch. Also wir tun unsere Gäste auch nicht danach auswählen, aber das sind die, die Stimmung bringen. die Stärken, das heißt, lebensbejahende Grundstimmung ist eigentlich ein gutes Wort. Stimmungsmacher, habe ich schon gesagt, die können gut Witze erzählen und die können nicht nur gut Witze erzählen, sondern die können die auch so erzählen mit einem großen Publikum und können alle damit mitreißen. Also es sagt dann auch keiner, es ist irgendwie langweilig, sondern da ist was los. Sie sind sehr optimistisch, flexibel, fantasiereich, schauspielerisch begabt, aufgeschlossen für Neues, habe ich schon gesagt. Die erzählen auch ganz viel von sich selber, also ihre eigene Sache offenherzig, geben viel Preis. Aber vielleicht kriegen es manche schon ein bisschen Herzflattern, wenn sie an solche Menschen denken. Sie können auch sehr anstrengend sein. Sehr spontan, was es auch anstrengend macht, es macht es auch manchmal schwierig, Beziehungen dazu zu diesen Menschen zu leben oder zu haben. In ihren Geschichten, sie können zwar gut erzählen, es könnte aber sein, sie übertreiben auch viel. Und das könnte man auch merken in den Geschichten und denkt so, irgendwas stimmt hier nicht. Sie wirken unzuverlässig, weil sie eben sagen, oh, heute finde ich das toll und tolle Aktion, da bin ich dabei und mache mit und bringe mich ein. Und am nächsten Tag kommt der Nächste und sagt, oh, ich habe hier meine Idee. Ah, toll, da mache ich dort mit. Dann steht der andere wieder da und denkt so, hatte der mir nicht zugesagt, bei mir zu sein. Also sehr flatterhaft können sie wirken, wenig verbindlich, lassen sich nicht festnageln auf eine Sache. Sind auf der Suche nach Bewunderung, wollen Anerkennung und das könnte es schwierig machen. Wie glauben Sie an Gott oder wie ist Ihr Gottesbild? Das sind die mitreisenden Christen, die auch andere anstecken, also sozusagen, wie sagt man, die Evangelisten, die Leute reinbringen in die Gemeinde, weil sie so fröhlich und ansteckend und begeisternd glauben. Das sind auch Führungspersönlichkeiten, die Gemeinden leiten können, weil sie eben Leute mitnehmen, aber die Gefahr ist, dass sie dann wieder auch Leute fallen lassen, die dann nicht schnell genug mitkommen. Da brauchen wir dann wieder die Beziehungstypen, die einsammeln und Gemeinschaft leben. Sie haben ein Glaube, hier steht eher von Gefühl und Gnade statt Gesetz. Also Schuld passiert, aber Jesus vergibt und dann gehen wir weiter. Mich an Regeln oder Gesetze halten, ist eher schwierig. Vorwärts gehen steht im Mittelpunkt. Wozu machen das Darstellungstypen? Sie wollen unabhängig sein, sie wollen Freiheit und sie wollen vor allen Dingen eins, sie wollen die Anerkennung von anderen Menschen. Davon leben die, das brauchen die und es ist auch in Ordnung. Auch hier sage ich, jeder Mensch braucht Anerkennung, so wie wir hier sitzen. Die Darstellungstypen haben so eine Gefahr, dass sie ein bisschen zu viel wollen und das alles, ihre Geschichten und alles dazu brauchen, um selber Anerkennung zu bekommen. Wie kann denen geholfen werden? Sie können lernen, Beständigkeit zu gewinnen, also dass es auch wichtig ist, bei einem Punkt mal stehen zu bleiben und dort auszuhalten und sich nicht dem Nächsten, was vielleicht auch noch schön ist, zuwenden. Treue und Verbindlichkeit. Sie können auch lernen, dass die Gebote, die Gott uns gibt, ein Geländer sind und keine Einengung, sondern dass es eine Hilfe ist. Es ist wichtig, dass sie lernen, Oberflächlichkeit und Übertreibungen zu erkennen und auch sein zu lassen, zu überwinden. Sie können auch lernen, dass Leid zum Leben gehört. Das ist auch so eine schwierige Geschichte, das wollen sie eher nicht. Und dadurch Stille und Tiefe gewinnen. Ich bin da jetzt durchgeritten. Das war so ein kleiner Eindruck von dem, was uns Menschen ausmachen kann, was unsere Persönlichkeit ausmachen kann. Und vielleicht finden Sie sich wieder, das wäre mein Wunsch. Nochmal, wir sind nie ganz rein der Distanztyp oder ganz rein der Ordnungstyp. Wir haben immer Anteile von dem anderen mit oder von anderen mit. Die Sache ist die, solange wir zum Beispiel Ordnungsbeziehungstyp, da gibt es relativ viele, die liegen so nebeneinander, haben von dem einen und von dem anderen ein paar Anteile. Ich kenne aber auch Menschen, die ihre Hauptanteile zum Beispiel beim Beziehungstyp und bei Distanztyp haben. Die sind ja sehr gegensätzlich oder auch von rechts nach links. Und wenn man in diesen Gegensätzen lebt und sagt, ich habe fast die gleiche Punktzahl beim Distanztyp und die gleiche Punktzahl beim Beziehungstyp, dann merken die Menschen das oft und die sagen, ich fühle mich innerlich total zerrissen. Ich weiß nicht so richtig, wer ich bin. Ich brauche in einem Moment ganz viel Beziehung und möchte in der Gemeinschaft sein und im nächsten ist mir das zu viel und ich will da raus und ich will meine Ruhe, ich will Distanz haben. Ja, nicht zu viel. Das gibt's. Und das Ding ist, ich finde diese Menschen wahnsinnig spannend, weil die können sich eben in so unterschiedliche Situationen eindenken. Und es gibt auch Menschen, die von allen Vieren fast gleiche Anteile haben. Das sage ich immer, das sind die Menschen für alle Fälle. Die können sich in alles eindenken. Die haben von jedem etwas, von jedem Stärken und auch Schwächen. Und das sind total wertvolle Menschen. Genauso wie die, die eben nur von zweien Anteile haben und so weiter. Die Sache ist die, dass es uns eben schon innerlich ergänzt oder auch berichtigt und korrigiert, dass wir nicht zu viel von einem haben. Und wenn Menschen zu viel Anteil von einem haben, dann merken sie das oft selber. Die sagen, ich habe irgendwie eine Macke oder irgendwas ist bei mir kaputt. Ist nicht schlimm und es ist auch nicht wahr. Man kann eben lernen, deswegen habe ich das mitgesagt, Anteile zu minimieren. Nochmal, was mir ganz wichtig ist. Der Beziehungstyp, der möchte Gemeinschaft, haben wir gesagt, Zuneigung. Der Distanztyp möchte Effektivität, haben wir es benannt, und Eigenständigkeit. Der Ordnungstyp braucht Sicherheit, nichts als Sicherheit. Und der Darstellungstyp braucht Anerkennung. Das nicht zu sehr zu verwirren, habe ich es hier nochmal so aufgeschrieben. Und für mich, jetzt muss ich mal gucken, was ich noch mit aufgenommen habe, dass es nicht zu verwirrend ist. Genau, damit verbunden sind Ängste. Wenn der Beziehungstyp Zuneigung und Gemeinschaft möchte, hat er Angst vor Verlust von Beziehung, vor Konfrontation, vor Trennung. Der Distanztyp, haben wir gesagt, er braucht Eigenständigkeit und hat Angst dadurch vor Nähe, dass die Menschen zu nahe rücken und dass er manipuliert wird durch Gefühle, was auch immer. Der Ordnungstyp möchte Sicherheit und hat Angst vor Chaos und Verlust. Und der Darstellungstyp möchte Freiheit und Anerkennung und hat Angst vor Bedeutungslosigkeit, also dass er nicht mehr genug Anerkennung, dass er bedeutungslos ist und auch eingeengt wird. Und für mich, deswegen habe ich das Modell nochmal aufgenommen, ist es ganz wichtig zu verstehen, dort wo ich meine Angst habe, ich brauche ganz viel Sicherheit durch äußere und innere Ordnungen und habe Angst im Chaos zu versinken, was ja gar nicht so ist. Aber wenn mein Mann sagt, renovieren bei uns Wohnzimmer, kriege ich schon die innere Panik, weil alles weggeräumt wird und ausgeräumt und alles wird anders. Da fühle ich was. Ein anderer Mensch oder andere Menschen, ich sage es mal aus meiner Sicht, die haben die gleichen Gefühle, aber bei einer anderen Situation. Also Beziehungstypen fühlen auch so, wenn sie denken, Beziehung geht kaputt. Wo ich sage, ich mache das auch nicht leichtfertig, weil ich bin Ordnungsbeziehungstyp. Ich sage, gut, ich sage mal jemandem, was ich denke, besonders in unseren Teams, in Gemeinde, das sage ich auch mal so nicht, stehe zu meiner Meinung und denke so, entweder sie reden jetzt noch mit mir oder nee. Haben Beziehungstypen wahnsinnig Angst, also die reinen Beziehungstypen. Und es sind die gleichen Gefühle, die ich habe, wenn mein Mann sagt, Wohnzimmer ausräumen. Und deswegen, sage das deswegen nochmal so, werbe ich dort immer für die anderen Menschen, dass wir nie zu Menschen werden, die abstimmen und sagen, ja, also was der hat in der Situation, da muss er sich doch wirklich nicht so komisch haben. Jeder hat seine Ängste und die fühlen die in anderen Situationen, als wie ich die fühle. Und das ist für mich so das Aha eigentlich immer wieder. Ich will niemand abstempeln und sagen, das ist doch aber leicht, die Situation musst du mal gehen. Es hat was mit der Persönlichkeit zu tun, warum diese Person dort so ängstlich ist. Was heißt das für meine Ehe? Was heißt das für meine Familie? Was heißt das für meine Freundschaften? Was heißt das für meine Gemeinde? Was heißt das für meinen Umgang mit Leuten, mit denen ich nicht klarkomme? Ich kann diese Fragen nicht von hier vorne beantworten. Vielleicht kurzer Blick auf Gemeinde. Ich komme aus einer sehr guten Gemeinde in Freiberg, Jakobi Christophers. Also gut ist ja schon wieder ein Wert. Eine sehr lebendige Gemeinde. Ich sage es mal so, haben viele Menschen was auf dem Herzen, aber wir sind alles nur Menschen. Und es gibt Konflikte, es gibt Missverständnisse in den Teams. Ich arbeite in verschiedenen Teams mit. Und mir hilft es immer, dort auf die Unterschiedlichkeit zu gucken. Der andere Mensch will mich nicht ärgern mit dem, wie er ist oder was er mir da sagt, sondern er geht aufgrund seiner Persönlichkeit so mit einer Situation oder so mit einem Problem um. Und mich ärgert es vielleicht, weil ich auf was anderes Wert lege. Also ich lege Wert auf Ordnung und Struktur und auf Pünktlichkeit zum Beispiel. Und ein anderer will mich nicht ärgern, weil er sich keinen Plan macht für unsere. Wir haben Donnerstagnachmittag immer Kindernachmittag mit fast 50 Kindern und ich will wissen, wie der Ablauf ist. Und wenn es jemand nie schafft, den Ablauf zu machen, will der mich damit nie ärgern. Ich brauche es für meine Sicherheit, aber ein anderer braucht das nicht. Und dann darf ich dort lernen zu sagen, mir wäre es eine Hilfe, wenn du es schaffst, weil ich brauche es. Und wenn er es mal nicht schafft, ist das halt so. Das heißt, für meine Gemeinde, Blick auf Gemeinsamkeiten, Blick auf die Unterschiedlichkeit. Ich finde, das hilft unwahrscheinlich. Es hilft auch im Umgang mit den Menschen, mit denen ich nicht klarkomme, wenn ich das verstehe. Wir haben eine andere Persönlichkeit. Am schwersten fällt es mir manchmal bei den Darstellungstypen, weil der so ganz entgegengesetzt eben meiner, wenn ich was zusage, bleibt das dabei und der andere sagt, naja, kann ich auch wieder absagen. Der will mich damit nicht ärgern. Er hat ein anderes Ziel als ich. Das heißt, was ich Ihnen mitgeben will, ich habe es nochmal fürs Team, das habe ich schon erzählt, die vier Grundtypen, ich finde sie wichtig, um mich selber zu verstehen, um mich einschätzen zu können. Ich finde es auch wichtig, jemand anders zu verstehen und einzuschätzen. Aber es bleibt bestehen, jeder ist wertvoll, einzigartig und geliebt. Und jeder wird gebraucht mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und es gibt keine Schubladen, wir sind einfach gerufen, uns zu verstehen, anzunehmen und zu akzeptieren. Und deswegen will ich Ihnen gerne einen Wunsch mitgeben, dass Sie vielleicht dadurch, vielleicht auch von anderen Sachen, die Sie hören, zu einem gesunden Selbstbewusstsein kommen. Und Selbstbewusstsein heißt für mich, ich bin mir selbst bewusst, ich kenne mich, ich habe ein Bewusstsein für meine eigenen Stärken und auch für die Schwächen und ich nehme das an. Wir Menschen sind so. Und damit zusammenhängt auch der Mut, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren und zu sagen, ja, vielleicht, ich bin ein Distanztyp und ich möchte lernen, mich in Gefühle von anderen einzudenken, aber ich werde dort eine Begrenzung haben und es ist wertvoll, es hat seine Berechtigung. Und natürlich damit das Verstehen und die Annahme und die Akzeptanz für die anderen Typen, die so anders sind. Das wünsche ich Ihnen. Und ich bin durch das Thema quasi durchgeritten zum Sonntagabend mit so ein paar Schlagworten. Man kann das noch viel mehr, es gibt tausend Beispiele immer wieder. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen, dass Sie sich das mitnehmen können für sich, um sich selber zu verstehen und zu sagen, ja, so bin ich. Und natürlich für den anderen, mit denen Sie zu tun haben. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe das anklingen lassen, ich bilde inzwischen Seelsorge aus und zuletzt darf ich noch mal darauf hinweisen, auf unsere Heftchen hinten, das Institut für Seelsorge und Beratung, wen das interessiert, kann mich auch gerne ansprechen oder sich das mitnehmen oder weitergeben, wer sagt, ich möchte gerne mit Menschen ins Gespräch kommen und dazu noch was lernen. Aber unsere Grundkurse sind auch für Menschen, die sagen, gerade solche Themen wie hier, vertiefen, persönlich reifen. Dazu sind auch unsere Grundlagenkurse da zur Persönlichkeitsentwicklung. Und wir starten im November, deswegen liegt noch ein extra Flyer hinten, wieder mit einem neuen Grundkurs. Und vielleicht gibt es ja jemand, der sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Dann würde ich mich freuen, wieder von Ihnen zu hören oder Sie zu sehen. Vielen Dank.